Ja, ihr Lieben, schön, dass ich da sein darf. Das ist für mich das erste Mal tatsächlich. Vielleicht noch ein, zwei, drei Sätze. Der ein oder andere kennt mich vielleicht. Ich war 6 Jahre lang in Hanau Pastor. Da kenne ich schon die ein oder anderen Gesichter, die hier sitzen. Ich bin verheiratet mit Lea. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Huneus war der Mädchenname. Ingo, also der Papa, der war vor 2 Wochen hier, hat gepredigt. Das ist unser Bezirkssuperintendent. Von da an war das auch so mein Zugang der Nachher zur Kirche des Nazareners. Und ich bin jetzt seit Juli diesen Jahres in Seligenstadt und darf da als Pastor mit tätig sein. Deswegen ganz kurz nur noch mal 2, 3 Sätze zu mir. Und bevor ich in die Predigt starte, würde ich gerne auch noch mal ganz kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst. Dass du ein Gott bist, der uns sieht. Ich danke dir, dass du in unser Herz siehst. Dass du uns durch und durch kennst. Alles Gute, aber auch alles Herausfordernde. Und Vater, ich will jetzt unsere Leben bringen. Ich will dich bitten, dass du kommst mit deiner Gegenwart. Dass du uns ausfüllst. Dass du uns erfüllst. Dass du uns trägst da, wo die Kraft nachlässt. Ich danke dir dafür, dass du unsere Hoffnung bist, auf die wir zugehen. Ich danke dir, dass du uns geformt hast. Dass du auch am Ende auf uns wartest. Vater, dir allein gebührt alle Ehre im Himmel und auf Erden. Deswegen hilf mir so zu reden, wie es dir gefällt. Du allein bist König. Du allein bist Herr. Und wir danken dir dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich habe uns das Thema mitgebracht, Unfassbar Gott Vater. Und bevor wir da so reinstarten, habe ich für euch mal eine kleine Frage mitgebracht. Hattest du das schon mal in deinem Leben, dass du irgendwie so einen Moment hattest, der dir den Atem geraubt hat? Wo du sprachlos davor standest und auf einmal du so ein bisschen Ewigkeit und Unendlichkeit gemerkt hast? Mir geht es so, wenn ich an dem Meer stehe. Also Meer ist so mein absoluter Traumort, wo ich auf einmal eine Weite merke und sehe, die ich nicht begreifen kann. Bei manch einen, oder ich habe das auch, wenn du nach Bayern in die Berge fährst und auf einmal siehst du diese riesengroßen Berge, die dastehen und die weiß ganz genau, die waren vor dir da, die werden auch nach dir da sein. Und auf einmal merke ich, wie so eine Schönheit sich Bahn bricht in meinem Herzen. Habt ihr so eine Gefühle auch schon mal gehabt? Ja? Ich finde, das ist was ganz Besonderes, wo unsere Seele auf etwas reagiert, wo ich glaube, dass Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Wir haben das am Anfang gehört, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben diesen ersten Schöpfungstag haben wir gehört, haben wir gelesen. Und ich glaube, Gott als dieser Schöpfer packt was in seine Schöpfung herein, wo unser Herz drauf reagieren kann. Etwas, das uns zum Staunen bringt, das uns den Atem nimmt, das uns innehalten lässt und uns vielleicht auch nochmal bewusst wird, welchen Platz wir in diesem ganzen System haben. Weil oftmals ist ja doch das Leben sehr, wir haben es ja auch gerade gesungen, bauchnabelzentriert, möchte ich es mal meinen. Und ich möchte uns und euch heute mit reinnehmen in dieses Thema von diesem unfassbaren Gott. Und vielleicht können wir gemeinsam ein bisschen entdecken, wie unfassbar er wirklich ist. Und vielleicht gemeinsam in Staunen kommen über diesen unfassbaren Gott, den wir kennenlernen dürfen. Dazu habe ich uns mal den ersten Vers mitgebracht. Wir werden so ein bisschen durch die Bibel gehen mit verschiedenen Versen. Und das erste oder der erste Vers ist aus 1. Könige 8, 27. Und vielleicht kennst du den Kontext nicht. Das ist das Gebet des zur Einweihung des Tempels von Salomo gesprochen wird. Und das finde ich wirklich spannend, diese ganze Geschichte oder auch dieses ganze Gebet. Und in diesem Gebet, in diesem ganzen 8. Kapitel, kommt Salomo eigentlich aus diesem Staunen gar nicht mehr raus, was das für ein Gott ist. Und er sagt dann, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Hey, er weiß, dass dieser Gott, der dieser Schöpfer dieser Welt ist, einfach viel zu groß ist, als dass er wirklich Einzug halten kann in diesen Tempel, in diesem Allerheiligsten, das ganz hinten irgendwo versteckt ist. Und trotzdem merkt er und auch die Israeliten erleben das, wie Gott kommt in seiner Herrlichkeit und Platz nimmt in diesem Tempel. Und wenn du Zeit hast heute, lade ich dich ein, das einfach mal auch so durchzulesen, wie Salomo darüber staunt. Und hier, finde ich, kommt so dieser erste Aspekt mit rein, dass, was wir, glaube ich, alle wissen, aber was für mich manchmal auch ganz schnell verloren geht, ist, dass dieser Gott für uns nicht zu fassen ist. Das heißt auch, alles, was wir verstanden haben oder auch alles, das, was wir bis jetzt durchdrungen haben, ist nur Stückwerk. Es ist im Prozess. Weil wir Menschen sind begrenzte Wesen. Wenn ich dich frage, weißt du, was dein Nachbar oder deine Nachbarin gerade denkt? Dann wirst du mir wahrscheinlich keine Antwort darauf geben können. Wenn ihr 60 Jahre verheiratet seid, dann lernt man sich in dieser Zeit kennen. Aber auch da bleibt dieses Wissen einfach begrenzt. Weil wir nur bis zu einem gewissen Teil das sehen und wissen können. Das heißt, auch unser ganzes Wissen, was wir haben, ist begrenzt. Und was wir über Gott haben, dieses Ganze, ist für uns begrenzt, weil eben Gott auch ganz anders ist. Und ich finde es spannend, dass, obwohl dieser Gott so anders ist, er ganz viel von sich preisgibt. Dafür haben wir dieses wunderbare Buch, das sich die Bibel nennt, wo Gott einfach sich selbst offenbart. Und er fängt damit an und erzählt ganz viel mit Begriffen, die irgendwie schon unsere Maßstäbe sprengen. Ich muss die Zeit stellen. Ich neige dazu, zu lange zu reden. Und Gott wird beschrieben als allmächtig. Schon ein Begriff, der für mich nicht zu fassen ist. Was heißt es denn, allmächtig zu sein? Das ist das, wie Gott vorgestellt wird auf den ersten Seiten der Bibel. Das machen wir gleich. Wo er diese Welt in ihre Existenz ruft. Das sprengt meinen Verstand. Dann ist er allwissend. Auch das sprengt meinen Verstand. Gott weiß alles. Das heißt auch, als er diese Welt schuf, wusste er, was es ihn kosten wird. Das finde ich das Spannende und trotzdem hat er dieses Ja dazu gehabt. Er wusste, als er Licht und Schatten schuf, dass diese Welt irgendwann seinen Sohn kosten wird. Dass er in diese Welt seinen Sohn schicken wird und er trotzdem sagt, das, was ich sehe, ist gut. Es ist wert, dass ich diesen Preis bezahle. Haben wir allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Wir sind begrenzt in Zeit und Raum. Der Schöpfer dieser Welt ist es nicht. Und das sind so für mich Punkte, die für mich unfassbar sind, weil wir sie eben nicht fassen können. Das sind Begriffe, die über unseren Horizont hinausgehen. Und trotzdem stellt sich Gott vor. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn man sich vorstellt, was macht man normalerweise als erstes? Man nennt den Namen, genau. Weil ohne Namen wäre es irgendwie ein bisschen komisch, ne? Und auch das macht Gott. Gott erleben wir als jemanden, der vorgestellt wird mit Namen und der aber auch sich selber mit Namen vorstellt. Und bei uns ist es anders ein bisschen. Unsere Namen haben eine Bedeutung, aber keine Aussagen über uns. Meiner Name heißt Daniel, also Daniel ist eigentlich, der Herr ist mein Richter. Sagt jetzt nicht viel über meine Persönlichkeit aus, nur, dass wir alle irgendwann zu diesem Richter gehen müssen. Aber es sagt nichts über mein Wesen aus. Und wenn wir in der Bibel, vor allem im Alten Testament, diese Namen von Gott lesen, wo er vorgestellt wird oder sich selber vorstellt, sagt das auch gleichzeitig immer etwas über sein Wesen aus, über seine Eigenschaften aus. Und ich habe euch hier ein paar mitgebracht. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl, die ich aber sehr schön finde. Ich habe euch das Unterstrichene ist immer das Hebräische, nicht in hebräischer Schrift, sondern wie man es normalerweise so probiert bei uns durchzulesen. Und das erste ist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Da ist diese Situation, dass Abraham von Gott angesprochen wird und Gott stellt sich hier vor als der Allmächtige, was ja Teil von seinen Wesenszügen ist, die wir uns gerade schon angeschaut haben. Das andere ist El Elyon, Da kommt David in diesem 9. Psalm einfach auch zum Preisen, zum Loben und er sagt, hey, es gibt nichts Größeres als diesen Gott. Als diesen Gott, der nicht zu fassen ist, der unfassbar ist, dieser Gott, der alles geschaffen hat, steht über all dem und thront über diese ganze Welt. Und dann gibt es der mich am meisten mit berührt, wir hatten das, glaube ich, vor 3 Jahren als Jahreslosung, Elroy. Du bist ein Gott, der mich sieht. Kennt ihr die Geschichte? Berührt mein Herz zutiefst. Das ist die Story von Hagar, die eigentlich schon ihren Sohn an das Gestrüpp liegen lässt, weil sie es nicht ertragen kann, dass er gleich stirbt. Und Gott begegnet ihr in einer Art und Weise, das, glaube ich, für sie so unfassbar ist. Und dann begreift sie, dass dieser Gott sie nicht verstoßen hat. Dass dieser Gott sie sieht und ihr Kind sieht und es ihm nicht egal ist. Und dann kommt dieser Ausspruch, du bist Elroy. Ein Gott, der mich sieht. Und das Spannendste finde ich, dass Gott sich selber vorstellt. Er weiß, dass wir das brauchen, einen Namen, an dem wir uns festhalten können. Und dann kennt jeder von uns, glaube ich, diese Geschichte, wo dieser Busch brennt. Da kommt irgendein alter, zerzottelter Hirte dahin. Und er wird gerufen und es ist Mose und Gott stellt sich ihm vor. Und er sagt, hey, du sollst nach Ägypten gehen zu meinem Volk. Und sie rausführen. Und dann, finde ich eine legitime Frage, sagt er irgendwann, wem soll ich denn überhaupt sagen, der mich geschickt hat? Und dann sagt er hier, oder Gott sagt hier, ich bin, der ich bin. All diese Namen, all diese Eigenschaften, die wir uns vorher angeguckt haben, auch das ist nur Stückwerk. Auch das beschreibt nur oder probiert nur, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Aber ich bin, der ich bin, ich glaube, das ist die treffendste Beschreibung, die es überhaupt geben kann. Wir können uns ja auch vorstellen mit ich bin, der ich bin und das ist wahr. Was ich hier spannend finde auch an diesem Yahweh, das ist diese Abkürzung von dieser Aussage, das kannst du auch in die Zukunft übersetzen. Es ist nicht nur ich bin, der ich bin, sondern ich werde sein, der ich sein werde. Und das umfasst alles. Die Gegenwart, die Zukunft, und auch die Vergangenheit. Und das ist der Name, den Gott uns mitgegeben hat. Hey, ich bin, der ich bin. Und ich bleibe. Ich bin bei euch. Ich bin das Fundament dieser Welt. Ich habe das Fundament dieser Welt selbst gesetzt. Und du darfst mir begegnen. Ich finde das unfassbar, dass dieser Gott, der so anders ist, der eigentlich all unsere Rahmen und Vorstellungen sprengt, uns begegnen möchte. Sich vorstellt, erfahrbar werden möchte, erlebbar werden möchte. Und hier haben wir uns gerade diese Namen angeschaut mit Eigenschaften und ich möchte jetzt nochmal auf die nächsten Eigenschaften eingehen, die zumindest für mich einmal begreifbar sind, aber wenn sie auf Gott zugeschrieben werden, immer wieder meine Gedächtniskapazität oder meine Gehirnkapazität an ihre Grenzen bringen. Das sind nämlich auch die Eigenschaften, die Gott zugesprochen wird, immer wieder unsere Vorstellungen sprengen und unsere Maßstäbe, unsere menschlichen Maßstäbe sprengen. Da habe ich uns den, super, das ist ja perfekt, ich muss ja gar nichts mehr machen. Den nächsten Vers wird gebracht, aus 5. Moses, das letzte Buch das letzte Buch im Pentateuch. Und in diesem 32. Kapitel finden wir das Lied von Mose. Und in diesem Lied geht Mose einmal die ganze Geschichte von Israel durch. Keine Glanzgeschichte. So viel sei schon mal gesagt. Und ihr könnt es hier lesen und in diesem Lied sagt er, er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Er beschreibt Gott als den, der treu ist und benutzt dieses Bild des Felsens. Also wenn du mal so einen großen Findling gesehen hast, da muss schon relativ viel passieren, dass den irgendwas bewegt. Dem ist es egal, ob das regnet, ob das schneit, ob das jetzt so heiß ist wie draußen, ob das hagelt. Selbst 15 Menschen können so einen riesengroßen Findling nicht bewegen. So. Und Mose nimmt das als dieses Bild von Gottes Treue, die unverrückbar ist. Und ich finde es vor allem deswegen spannend, weil er das in die Beziehung zu der Geschichte von Israel setzt. Wisst ihr das erste Gebot, was Gott den Israeliten am Berg Sinai gegeben hat? Ich bin der Herr, dein Gott. Und? Ja, sehr gut, also ich bin begeistert. Wisst ihr, was das Volk Israel als erstes gemacht hat, als Mose 40 Tage lang nicht da war? Das goldene Kalb. Also Gott gibt diesem Volk Israel ein Gebot mit und das Erste, was ihre Herzen machen, ist innerlich dieses Gebot schon zu brechen. Und was in der Geschichte von Israel passiert, ist, dass sie immer wieder rebellieren gegen diesen Gott. Immer wieder auch im Auszug, im Exodus, murren, zweifeln, frustriert sind. Die wollen sogar zurück in die Versklavung. Und in der weiteren Geschichte sehen wir, dass das Volk Israel immer wieder untreu wird. Der Prophet Jesaja und auch die anderen Propheten beschreiben es mit einer Frau, die untreu ist. Ich weiß nicht, ob du einen Partner oder eine Partnerin hast. Ich glaube, das Schlimmste, was es in der Beziehung geben kann, ist da, wo jemand fremd geht. Da, wo sich jemand anderen hingibt. Ich glaube, das ist für den, der da zurückbleibt, so verletzlich. Da zerbricht etwas in ihm. Und Gott sagt, egal was da kommt, egal was da war oder was da passiert ist, ich bleibe bei meinem Volk. Ich bin treu, ich habe diesen Bund mit diesem Volk geschlossen. Und das ist eine Treue, die wir, glaube ich, gar nicht nachvollziehen können. Weil wenn ich mir die Geschichte von Israel angucke, würde ich sagen, Gott, also du hättest jedes Recht zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber er ist treu. Und dann kommen wir zu seiner zweiten Eigenschaft. Er ist treu, weil Gott halt eins ist, nämlich Liebe. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und dann kommt er zu dieser Conclusio, wo er sagt, Gott ist Liebe. Und das finde ich dieses Spannende, dass die Liebe die Triebfeder ist, die Gott antreibt. Er schafft diese Welt aus Liebe. Er geht dem Volk Israel nach aus Liebe. Gott hat Sehnsucht nach den Menschen, weil er sie liebt. Ich finde es spannend, dass in dem sechsten Tag Gott alles anschaut und sagt, siehe, es war sehr gut. Gott, der allwissend ist, der weiß, dass das sehr Gute nicht sehr lange hält. Der weiß, dass das sehr Gute irgendwann in Form vom Sündenfall zerbricht. Der das alles weiß und trotzdem da sagt, es ist sehr gut. Gottes Liebe ist etwas, das sucht, das rettet. Ich weiß nicht, wenn du in deinem Herzen guckst, kennst du diese tiefe Sehnsucht, geliebt zu werden? Die tiefe Sehnsucht, angenommen zu werden, so wie man ist. Ich glaube, das ist egal, in welchem Alter man ist. Es ist tief in uns diese Sehnsucht gibt. Und ich glaube, dass Gott diese Sehnsucht in unser Herz gelegt hat, weil er sagt, ich bin die Antwort auf diese Frage. Ich bin der dich ausfüllen kann. Ich bin der dich lieben kann, weil ich der Einzige bin, der dich kennt, so wie du bist. Ohne deine Masken. Ohne den Schein nach außen. Der dich sogar selbst besser kennt als du dich. Und er sagt, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich mit maximal heiliger Intensität. Und für mich ist dieses Meer so ein Vergleichspunkt damit. Wenn man am Meer steht oder wenn ich am Meer stehe, kann ich das nicht begreifen. Wie riesig das ist, wie tief das ist, wie weit sich das ausbreitet. Und Gott sagt, hey, meine Liebe zu dir ist so weit wie das Meer. So unergründlich tief wie dieses Meer. Du kannst es nicht begreifen, aber ich lade dich ein, dass du eintauchen darfst in meine Liebe. Dass du einsinken darfst. Dass du dich beschenken lassen kannst. Weil du mein Kind bist. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen. Dass wir ihn erleben. Und manchmal ist es schwer zu glauben. Oder? Weil manchmal denken wir müssen so viele gute Dinge tun, uns das erarbeiten.
Aber der Vater sagt, meine Liebe ist geschenkt.
Dann gucken wir uns eine weitere Sache an, die, glaube ich, relativ herausfordernd ist. Also zumindest reibe ich mich auch da gerne dran. Aber es hat trotzdem eine bedeutsame Rolle, vor allem im Alten Testament. Es gibt insgesamt 580 Stellen, die dieses Thema beschäftigen oder sich damit beschäftigen, mit diesem Thema. Und zwar ist es der Zorn Gottes. Da ist die Liebe und da ist dieser Zorn. Da habe ich uns aus dem Propheten Nahum zwei Verse mitgebracht und da schreibt der Prophet Folgendes: Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott. Ja, ein Vergelter ist der Herr und zornig. Der Herr vergilt seinen Widersachern, er wird seinen Feinden nicht vergessen. Und dann geht es weiter. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Hier müssen wir, glaube ich, eine Sache einmal klarstellen, dass wenn wir von diesem Zorn lesen oder davon geschrieben ist, es nicht unser menschlicher Zorn ist, der oftmals sehr unschön ist. Wer von euch ist Autofahrer? Autofahren ist was ganz Schönes, ne? Weil es gibt Regeln. Und diese Regeln sagen ganz klar, wer Recht hat und wer nicht. Schon mal erlebt, dass jemand dir die Vorfahrt genommen hat? Schon mal erlebt, wie unheilig dein Fahrerraum auf einmal war? So, nein, ich auch nicht. Nie. Ich bin Motorradfahrer auch. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Woche mindestens drei Situationen, wo ich froh war, auf dem Motorrad zu sitzen und dass mich keiner hört. Ja. Also da merken wir, wo Zorn hochkommt, passiert etwas Unheiliges. Und oftmals gehen wir mit diesen Erfahrungen, die wir selber haben, an diese Stellen ran und probieren es da reinzulesen. Aber das ist es nicht, was die Bibel über Gottes Zorn aussagt. Oftmals sehen wir es ja auch so, wo wir denken, dass der Zorn das Gegenteil von Liebe ist. Aber das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Liebe sucht den anderen. Liebe nimmt den anderen in den Fokus. Liebe kümmert sich um den anderen. Und Gleichgültigkeit sagt, ist mir vollkommen egal, wie es dir geht. Ist mir vollkommen egal, ob du gerade eine gute Zeit hast oder ob du Herausforderungen in deinem Leben hast. Die Kehrseite von Liebe ist Gleichgültigkeit. Ich hatte mal eine Klassenlehrerin, das war ein General, eine harte Frau, Frau Walter hieß die, und die hat einen Satz gesagt, den ich erst Jahre später verstanden habe und den ich aber nicht nett fand, als sie den erzählt hat. Sie hat gesagt, solange ich mit euch schimpfe, ist noch alles okay. Und ich dachte mir, hey, lass es doch einfach sein, so, ne? Du musst doch nicht mit uns schimpfen. Sie hat dann nämlich auch noch gesagt, erst wenn ich nichts mehr zu euch sage, wisst ihr, dass das schlimm ist. Hey, und die Klassenlehrerin hat für uns gekämpft. Wir haben uns auch mit ihr abgekämpft, das muss ich dazu sagen. Aber Gott sagt, hey, du bist mir wichtig. Und deswegen bist du mir nicht gleichgültig. Und deshalb kommt eben dieser Zorn als Auswirkung einer Liebe mit ins Spiel. Weil Gottes Zorn richtet sich gegen Sünde. Gottes Zorn richtet sich gegen diese Mächte, die irgendwie uns zurückhalten, ihn zu erleben. Gott sagt, hey, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich will, dass Menschen mich kennenlernen. Und sein Zorn richtet sich gegen die Menschen und Mächte, die sich probieren, dazwischen zu stellen. Es richtet sich gegen Sünde, weil Sünde halt eben nicht rettet. Paulus sagt uns, der Sünde Sold ist der Tod. Dagegen richtet sich Gottes Zorn. Ein heiliger Zorn, der es nicht aushält, dass Menschen verloren gehen. Ein Zorn, der wütend darüber ist, dass Menschen getrennt werden. Ich habe noch eine Frage. Wer von euch hat Kinder? Ein paar, okay. Für alle die keine haben, stell dir den wichtigsten Menschen in deinem Leben vor. Wenn dein Kind oder der wichtigste Mensch in deinem Leben auf einmal drogenabhängig wird, wie wird es dir gehen? Wäre es dir egal? Ich glaube nicht. Wenn ich mich nur darin hineinversetze, wenn ich ein Kind habe, ich glaube, ich wäre wütend. Wütend über diese Welt. Zornig, dass meinem Kind oder meinem besten Freund oder meinen besten Freunden sowas passiert ist. Das würde mich nicht kalt lassen. Ich wäre wütend über die Menschen, die dieser Person Drogen verkaufen würden. Und genauso ist Gottes Zorn. Er sagt, hey, ich kann es nicht aushalten. Ich kann es nicht ertragen, zu sehen, wie Menschen verloren gehen. Und trotzdem ist in all diesen Herausforderungen unsere letzte Eigenschaft, die ich mitgebracht habe. Und zwar diese Barmherzigkeit. Ich habe es gerade schon erzählt, dass in Gottes Herzen, in dem Vaterherz Gottes, Folgendes drin steckt. Und das ist das, was Gott selbst sagt. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Gott hat die Sehnsucht, dass Menschen ihn erleben. Gott wünscht sich, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und es ist seine Ausdrucksweise der Liebe, dass sein Herz für uns Sünder schlägt. Ich finde das krass, dass in der Bibel steht, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch Feinde waren. Als wir auf dem falschen Weg waren, als wir von ihm nichts wissen wollten, als wir ihn abgelehnt haben. Hält Gott trotzdem an uns fest? Ist er treu? Sehr barmherzig und will uns mit seiner Liebe beschenken. Und diese Liebe führt uns zur Umkehr. Aber Gott selbst in seiner Barmherzigkeit macht uns keine Vorwürfe. Vielleicht kennst du diese eigenen Gedanken, die dir immer wieder Vorwürfe machen, dass du nicht gut genug bist, dass du mehr machen musst, dass du mehr angesehen sein musst, dass du dich mehr anstrengen musst, ein besserer Christ zu sein. Hey, Gottes Barmherzigkeit sagt, du bist angenommen, so wie du bist. Ich zeige dir Dinge, wo du dich verändern darfst. Und ich offenbare dir dein eigenes Herz. Aber Gott macht uns niemals Vorwürfe und sagt, wie kannst du nur? Er lädt uns ein und sagt, hey, du kannst es zurücklassen. Du kannst es überwinden, du kannst daran wachsen. Gottes Barmherzigkeit geht uns nach. Was ich spannend finde ist, hier kommt ein kurzer Recap. Gott ist unfassbar in seinem Wesen. Er übersteigt unser Denken und sogar unser Herz. Aber er stellt sich vor. Er hat Namen. Stellt sich selbst mit Namen vor. Und wir lesen in der Bibel, vor allem auch im Alten Testament, Eigenschaften von ihm. Und diese Eigenschaften sind relational. Das heißt, diese Eigenschaften sind Beziehungseigenschaften. Wie kannst du jemandem beweisen, dass du treu bist? Nur in der Beziehung. Wie kannst du jemandem beweisen, dass du ihn liebst? Nur in der Beziehung. Es will gelebt werden. Es will erfahren werden. Es will verstanden werden. Barmherzigkeit. Wir können alle viel drüber reden. Aber ich glaube, in deinem Leben hast du schon mal erlebt, wo jemand barmherzig war und wo jemand nicht barmherzig war. Es ist immer ein Beziehungsgeflecht und das ist für mich das Unfassbarste, was es überhaupt gibt, weil dieser unfassbare Gott, den wir nicht verstehen können, der will Beziehung haben. Der Schöpfer dieser Welt, der überall dem thront, rennt seinen Geschöpfen hinterher. Kannst du das fassen? Kannst du das glauben? In Jesus bricht sich, finde ich, alles Bahn. Ich habe uns das mitgebracht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, wo Jesus sagt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Wir glauben, dass in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig war. Dass er die Erfüllung der Prophezeiung von Jesaja 7,14 ist. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen geben, Immanuel, Gott mit uns. Hey, kannst du dir das vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, dass für die Menschen, für die Jünger Gott erlebbar war? Dass er eine Form hatte? Dass der Unfassbare auf einmal vor ihnen in einer fassbaren Form stand? Dass sie ihn drücken konnten? Dass sie ihn fragen konnten? Dass sie mit ihm gehen konnten? Dass sie ihn sehen konnten? Hey, für mich ist das unfassbar, dass Gottes Fülle in Jesus erlebbar, erfahrbar und spürbar wird. Und wir lesen all das, was wir im Alten Testament gehört haben, dass das in Jesus ist. Wir lesen von seiner Liebe nach den Menschen und zu den Sündern. Wir lesen von seiner Barmherzigkeit. Wir lesen aber auch von dem heiligen Zorn, der ihn ergreift, als er sieht, was aus dem Bethaus seines Vaters geworden ist. Wir sehen ein Herz, das sich verzerrt, und wir sehen eine Treue, die bis in den Tod geht. Wir sehen das Vaterherz Gottes. In Jesus erleben wir das Unfassbare. Können wir ein Stück weit mehr das Unfassbare und Unbegreifliche beschreiben. Und er sagt, hey, das ewige Leben ist erkennen. Den Vater kennen, erkennen, wer er ist. Und Jesus erkennen, wer er ist. Und in dem Erkennen steckt so viel mehr, als wir das irgendwie heute von unserem deutschen Sprachgebrauch sehen. Die Bibel sagt, Adam erkannte Eva, dann ist neues Leben daraus entstanden. Erkennen geht viel tiefer. Es ist eine Intimität, die so tief greift, wo man alle Masken fallen lässt. Es ist ein Erkennen und Verstehen, in dem man aufgeht. Es ist ein sich einlassen und hineintauchen in die Beziehung zu dem Gott. Und er sagt, das ist die Erfüllung des Lebens. Der Sinn unseres Lebens ist, diesem Vater zu begegnen, ihn zu erkennen. Und dieser unfassbare Gott möchte uns begegnen. Das finde ich so krass. Wir dürfen ihn erleben, wir dürfen eintauchen, wir dürfen staunen, wir dürfen bewundern, wie es uns irgendwie auch geht, wenn wir Natur sehen oder so. Und dann sagt der Brief an die Galater für uns Folgendes: Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Der ruft, aber lieber Vater. Hey, auf dem Papier würde es mehr Dinge geben, die uns trennen von Gott. Weil er unfassbar ist, weil er unbeschreiblich ist und weil er unverständlich ist. Aber dieser Gott ist kein fremder Gott, sondern hier wird es persönlich. Er sagt, du bist mein Kind. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich geformt und ich will dir begegnen. Gott ruft den Menschen von Anbeginn der Zeit. Seitdem er Sünder ist, ruft Gott den Menschen. Als Adam Mist gebaut hat, was macht Gott? Er fragt Adam, wo bist du? Und dieses Wo bist du hallt heute noch in unsere Herzen hinein, durch unsere Zeit. Jesus kommt und fragt, wo seid ihr? Jesus sieht die Verlorenen und sagt, hey, ich will euch in die Arme des Vaters bringen. Ich will euch den Vater zeigen, ich will ihn euch offenbaren. Und die Bibel erzählt uns, dass auf einmal dieser unfassbare Gott mit dem Heiligen Geist in dir Wohnung nehmen möchte. Und auch da stehe ich wie Salomo vor diesem Tempel und sagt, siehe, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie kann mein Herz, mein Leben für dich dein Wohnungsort sein, das so von Dunkelheit manchmal geprägt ist, das so von Zorn manchmal ausgefüllt ist und trotzdem sagst du, dass du dein Licht in mein Leben bringen möchtest. Und auch heute ruft uns Jesus zum Vater, klopft an unsere Herzenstür. Das ist meine Frage an dich und damit möchte ich aufhören. Danke für eure Geduld. Bist du bereit, diesen Vater in dein Herz zu lassen? In dein Leben zu lassen? Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht bist du aber auch schon lange mit unterwegs und bist daran gewöhnt. Hey, bist du bereit, ihn alle Türen deines Lebens zu öffnen? Alle Bereiche deines Lebens hinzuhalten? Bist du bereit, ihn auch in deine herausfordernden Zeiten, deine schweren Zeiten mit hineinzunehmen? Und zu sagen, hey, ich will dich erleben. Ich will dich lieben. Bitte begegne mir. Das ist meine Frage an dich. Bist du bereit, deine Türen des des Lebens und des Herzens aufzumachen für diesen unfassbaren Gott. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich. Es ist unbeschreiblich. Wir dürfen staunen, bewundern und ja, überwältigt sein von dem, was er für uns vorbereitet hat. Amen.
Das Schlusslied steht unter der Nummer 130, Geh unter der Gnade. 130.